Ich bete kurz für uns. Großer Gott, danke für dein Wort. Wir beten nun, dass du unser Herzen, unser Sinnen aufmachst, öffnest, dass dein Wort hineinkommen kann. Dass in unser Leben kommt, Gestalt annimmt und unseren Leben formt nach deiner Wille. Amen. Ich lese unser Predigttext aus Micha, Kapitel 4. Soll ich warten nach den Kindern oder soll ich weitermachen? Ja, das ist okay. Ich kann improvisieren, ich habe kein Problem. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandert im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes immer und ewiglich. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen, alle, die ich geplagt habe. Und ich will die Lahmen als Rest übrig lassen und die Verstoßenen zum mächtigen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Als ich noch in den USA wohnte, ein Sommer habe ich bei UPS gearbeitet, also beim Paketdienst. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich das in einer Predigt erwähne. 10 Jahre predigen oder 12 Jahre, erste Mal. Wahrscheinlich, weil es nicht so besonders interessant war. Aber eine Sache war interessant. Ich war kein Lieferant, also ich bin nicht umgefahren in dem Auto und Paketen ausgeliefert, sondern mein Heimatstadt war mehr oder weniger auf ein Autobahnkreuz zwischen 4 großen Städten. Großen Städten, ja. Das Dativ Plural muss erinnern. Zwischen Chicago, Detroit, Cleveland und Cincinnati. Also es war ein guter Ort für Logistik. Und UPS hat immer noch einen Betrieb dort, wo die LKWs voll mit Paketen reingekommen sind. Die Paketen würden entladen, neu sortiert und dann die LKWs neu beladen und irgendwo weitergefahren. Es ist ein riesiges Gebäude mit Fließbänder überall, kreuz und quer, hin und her. Das erste Mal, wo ich drin war, war ich so, wow. Und eigentlich war ich inspiriert, Ingenieur zu sein, um solche Dinge zu bauen, zu konstruieren. Ist nie geworden, aber es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Meine Aufgabe war Entlader. Ich musste die Termini auf Deutsch frei übersetzen. Also ich hoffe, dass das Sinn macht, was ich erzähle. Ich stieg in den LKWs und hob ein Paket auf ein Fließband und dann noch eins und noch eins. Und das war meine Arbeit. Stundenlang gute, ehrliche, harte, bisschen eintönige Arbeit. Aber wir waren nicht viele. Nicht viele Entlader. Es gab viel mehr Belader als Entlader. Der Betrieb hatte damals zumindest 32 Abteilungen für Beladen. Jede mit 4 Rampen für LKWs. Das ist eine Menge LKWs. Ne? 32 Abteilungen, jede Abteilung 4 Rampen. Rate mal, wie viele Abteilungen wir waren für Entladen. Gut geraten, aber nicht. Wir waren 4. 4 für Entladen, 32 für Beladen. Ergibt das Sinn? Ich meine, der Zahl an Pakete änderte sich nicht. Genauso viele LKW sind reingekommen als losgefahren. Warum braucht man 8-mal so viele Abteilungen, um LKWs zu beladen als zu entladen? Sortierung ist drinnen passiert. Es ist nicht in den LKWs passiert. Die Paketen wurden sortiert und dann zu den LKW gebracht, um beladen zu werden. Also es fand keine Sortierung statt am LKW selbst. Beim Entladen tatsächlich, ich selbst nicht, aber es ging an ein Fließband und weiter auf eine andere Fließband und der Typ da hat das genommen und sortiert auf eine von 8 verschiedene Fließbänder, entweder links oder rechts, also im Prinzip 16 verschiedene Fließbänder. Also es wurde mehr sortiert bei Entladen, aber nicht von mir in den LKW selbst. ja, gute Antwort. So ist das. Ja? Weil etwas aufzubauen ist schwer und braucht Zeit, ist langsam. Ist mühsam. Aber etwas zu zerstören, das ist einfach. Und das geht schnell. Und so ist das mit vielem im Leben. Keramik zum Beispiel. Ich hätte eigentlich etwas aus Keramik suchen sollen. Nichts hier. Um das herzustellen, musst du erstmal Ton ausgraben. Musst du vorbereiten. Ja, meistens ist es nicht perfekt, wenn es direkt aus der Erde kommt. Dann musst du aus einer Scheibe drehen, formen. Dann muss es trocknen. Dann muss es befeuert. Dann muss es glasiert. Wir lassen die Glasurherstellung ganz raus. Ja? Dann muss es nochmal befeuert werden. Das dauert alles. Hat viele Arbeitsschritte. Eins nach dem anderen, um diese Keramik, Teller, Tasse, was auch immer herzustellen. Aber zu zerstören, brauche ich nur eine Bruchteil einer Sekunde. Ich arbeite an meiner Ehe seit 17 Jahren. Ich könnte sie in einer Nacht mit einer anderen Frau zerstören. Ich könnte sagen, eine Stunde. Aufbauen ist langsam, ist mühsam, ist schwer. Zerstören, das geht schnell. Der russische Schriftsteller Marschak beobachtete einmal 6- und 7-jährige Kinder beim Spielen. Was spielt ihr? Fragte er sie. Wir spielen Krieg, antworteten die Kinder. Daraufhin erklärte der Schriftsteller ihnen, wie kann man nur Krieg spielen? Ihr wisst doch, wie schlimm Krieg ist. Ihr sollt lieber Frieden spielen. Oh, sagten die Kinder, das ist eine gute Idee. Dann aber Schweigen, Beratung, Tuschen, wieder Schweigen. Da trat ein Kind vor und fragte, Großväterchen, wie spielt man Frieden? Gute Frage. Krieg, oh, das ist einfach. Das geht schnell. Wie spielt man Frieden? Und wenn wir unsere Welt anschauen, wenn du irgendwie bist, wie ich bin, dann fragen wir auch verzweifelt, wie spielt man Frieden? Wie schafft man Frieden? Verzweifelt ist die Frage. Und deswegen ist das Bild in unserem Text heute so schön. So schön, so erfrischend. Er weckt eine Sehnsucht in uns nach Frieden. Nach Frieden, der bleibt. Oder ist es vielleicht zu utopisch? Was machen die Völker im Text? Übrigens, dieser Text ist nicht nur in Micha, ist auch in Jesaja Kapitel 2. Fast verbatim. Was machen die Völker in unserem Text? Schlagen die gegenseitig die Köpfe ein, wie die Völker heutzutage? Schießen sie einander, bombardieren sie einander? Nein, die sind geeinigt. Die sind geeinigt in der Suche nach Gottes Wille. Es steht, von nah und fern kommen die Völker nach Jerusalem. Ich weiß nicht, ob Jerusalem geografisch gemeint ist oder geistlich gemeint ist. Und sie sagen, wir gehen dorthin, dass Gott uns lehre seine Wege. Die Völker von nah und fern, die kommen zusammen geeignet. Wir gehen dorthin, dass Gott uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Die sind geeinigt in der Suche nach Gottes Wille. Es gibt keinen Krieg mehr, keine Kriegsschule. Es gibt nicht mal Waffen, die werden nicht mal hergestellt, weil das eine Verschwendung ist von Ressourcen. Schön wäre die Zeit jetzt. Ne? Es steht, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Ein Gedanke, was ich schätze, die für die Ukrainer richtig schön klingen muss, die ihr Haus und Land verloren haben. Es ist zerstört, es ist weggenommen. Ihre Weinstock und Feigenbaum gibt es nicht mehr. Und für die Juden zur Zeit, als dieser Text geschrieben wurde, das musste auch schön klingen. Es war die Zeit, als die Assyrer alles erobert haben. Und wenn die Assyrer etwas erobert haben, haben die das nicht erobert durch Unterdrückung. Babylon hat das besser gemacht. Aber die Assyrer, die haben nicht erobert durch Unterdrückung, sondern durch Zerstörung. Die waren reiner Plünderer. Und das Nordreich Israel wurde schon von den Assyrern zerstört. Und dann viele Städte in Juda wurden auch zerstört und Jerusalem selbst wurde belagert. Aber durch Gottes Gnade haben sie das überlebt. historisch gesehen, es gab einen Aufstand und der König von, es wäre von Ninive, musste zurückkehren. Also Jerusalem wurde befreit von der Belagerung. Hat was gebracht für eine Zeit. Aber 120 Jahre später hat Babylon dann zu Ende gebracht, was die Assyrer angefangen haben und haben Jerusalem erobert und viele von den Bewohnern, die ausgebildet sind, die Politiker, die Akademiker, auch die Handwerker, die haben die weggenommen als Sklaven nach Babylon. Und seitdem träumen wir von dem Bild des Friedens in unserem Text. 2700 Jahre später, das ist beeindruckend. Das ist eine lange, lange Wirkungsgeschichte. Mit Friedensbewegungen lassen wir uns von diesem Text inspirieren. Friedensbewegungen, die Schwerter zu Pflugscharen sich nennen. Aber auch in der Kunst lassen wir uns inspirieren von dem Bild. Und zwar so. Ich hoffe, dass das zu sehen ist. Kennt jemand das Bild? Statur? Weiß jemand, wo das steht?
Vor der UNO.
Vor der UNO in den USA. Sehr gut. Sehr gut. Weiß jemand zufällig, wer das gemacht hat?
Das hat die damalige Sowjetunion gestellt.
Das ist richtig. Der Künstler weiß ich auch nicht mehr. Aber das wurde von die Sowjetische Union hat das der UNO geschenkt. 1959. Hi. Bildlich gemacht, ein Schwert wird in ein Flugschar umgewandelt. Das war ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis von der Sowjetischen Union zur Frieden und Abrüstung. 59. Ja, die Ironie ist so groß, ich weiß nicht, ob ich lachen will oder weinen will. Ich zeige noch ein Bild. Das ist unser Friedensaltar. Seit jede Woche, seit Februar 2022, beten wir für Frieden in der Ukraine. Und die Glocke hat eine schöne Geschichte. Ein Sportverein haben sich umgewandelt in einen Verein für Frieden und Demokratie. Und die haben aus leere Patronen, weißt du, die Dinge, die die Kugeln drinstehen, und ihre Medaillen, was sie gewonnen haben, haben sie Glocken gegossen. Ich weiß nicht, wie viele. Und das ist eine davon. Das hat Stefan Naumann aus irgendeinem Grund irgendwie bekommen, weiß ich nicht mehr. Hat es reingebracht. Dann haben wir Kerzen dazu und ein Brett irgendwo gefunden. Und so, dass es nicht auf dem Boden steht, haben wir auf einen Stuhl gestellt. Auf einen ziemlich hässlichen Stuhl, muss ich sagen. Das habe ich gefunden da hinten. Es bildet gut nach, wie unser Stuhl auch aussieht. An jedem Montag sitzen wir in einem Kreis um diesem Altar und beten für Frieden. Es ist erbärmlich eigentlich. Das sollte nur provisorisch sein. Und ich habe lange Zeit mit dem Gedanken gespielt, etwas Schönes zu bauen. Aber jetzt will ich nicht mehr. Jetzt mag ich das eigentlich, weil es drückt aus die Ohnmacht und Zweifel in mir. Wir haben keinen schönen Altar gebraucht. Das wäre eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Denn der Krieg sollte schnell vorbei sein. 2 Jahre, 9 Monate später sitzen wir jeden Montag 4 bis 10 Leute in einem kleinen Kreis um diesen Altar des Friedens. Beten für Frieden. Und was hat sich geändert? Dieser Krieg hat mich schwer betroffen, muss ich ehrlich zugeben. Es hat zerstört viele Einstellungen, die ich hatte. Viele Überzeugungen, die ich hatte, wurden enttäuscht. Ja, aber diese Überzeugungen waren nur Täuschungen. Denn ich sehe keine Lösungen. Ich sehe keine Lösungen. Ich redete diese Woche mit einem Ukrainer und ich fragte ihn, was er sich realistisch wünscht für sein Land. Realistisch. Und er sagte, verhandeln. Verhandeln. Gibt Russland das Land, was sie sowieso haben, was sie sowieso besitzen, als Preis für Frieden, dass Krieg aufhört. Und ich befürchte, er hat recht. Das Land werden sie nie wieder bekommen. Aber was dann? Aber was dann? Das ist nicht das Ende. Das ist nur der Anfang. Was machen wir dann? Russland wieder diplomatisch und wirtschaftlich aufnehmen, als ob nichts passiert ist? Oder Russland ausschließen, nichts mit ihnen zu tun haben, dass sie weiter mit China und Indien und Iran handeln treiben, bis sie stark genug sind, um das nochmal zu tun. Am Ende, in beiden Fällen, ist die Lehre gleich. Angreifen lohnt sich. Angreifen lohnt sich. Durch Eingreifen kriegst du Land, kriegst du Ressourcen, kriegst du Menschen. Und noch schlimmer, wenn ich zurückblicke und frage, was hätten wir oder was hätte irgendjemand tun können, um diesen Krieg zu verhindern? Ich habe nichts. Nichts. Vielleicht einseitige Abrüstung? Ja. Lass dich einfach erobern. Sklaven haben immer Frieden, oder? Ja, wenn du tust, was die Starken sagen, hast du Frieden. Toll. Aber es ist kein gerechter Frieden. Das ist nicht ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Das ist nicht Shalom, wie die Bibel das kennt. Oder vielleicht hätten NATO früher Russland angreifen sollen. Früher die Initiative nehmen und Gewalt zeigen. Also Krieg verhindern durch Krieg treiben. Toll. Ganz zu verzweifeln. Aber deswegen gibt es diesen Text. Ja? Gott weiß, wie es ist. Er ist nicht dumm. Er weiß sogar besser als wir. Er weiß, wie es ist. Er will uns ermutigen. Er will uns Hoffnung geben. Er will uns wissen lassen, hey, es wird nicht immer so sein. Es wird nicht immer so sein. Ich habe immer noch alles in der Hand. Ich habe einen Plan. Und ich habe schon entschieden, am Ende wird Frieden sein. Meine Lieben, wir dürfen nicht aufgeben. Es steht hier klar, in den letzten Tagen. Schade, wir sind noch nicht da. Aber es kommt. Aber es kommt. Und bis dahin wird es immer Kriege geben. Jesus hat das selbst gesagt. In gewisser Hinsicht, dieses Streben nach Frieden, es ist aussichtslos. Wir werden das nie ganz schaffen. Aber es gibt mehr als nur Schwarz-Weiß hier. Es gibt mehr als nur Plus-Minus hier. Unsere Welt kann mehr Krieg haben oder weniger Krieg haben. Unsere Welt kann mehr Frieden haben und mehr Gerechtigkeit haben. Und Jesus sagte auch, haben wir einen Wolkenspruch gehört, selig sind die Friedensstifter. Selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden was genannt werden? Die werden Gottes Kinder heißen. Ja. Wir können etwas schaffen. Und wir sollen es auch. Ob es nur im Kleinen ist, ob wir ein ukrainischer Flüchtling helfen, ob wir Frieden in unserer Umwelt, Frieden mit unseren Nachbarn schließen oder für wen auch immer wählen. Es ist nicht einfach. So viele Lösungen habe ich leider nicht. Krieg, oh, das ist einfach. Das geht schnell. Frieden, das ist langsam. Braucht Zeit, braucht Arbeit, braucht Mühe. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir können etwas schaffen. Und die Zeit wird kommen, wo Frieden herrscht. Oh, es wird kommen. Es steht hier, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Es steht schon fest. Ich weiß nicht wann, aber die Zeit kommt. Auf der einen Seite dieser Kampf für Frieden werden wir nie gewinnen. Aber auf der anderen Seite, der Krieg für Frieden ist schon gewonnen, ist schon entschieden. Die Kämpfe gehen noch, aber es ist schon gewonnen. Denke dran, diese Prophezeiung ist teilweise schon erfüllt. Ist teilweise, na, zumindest das. Teilweise schon erfüllt. Denn es steht hier, dass viele Völker in fernen Landen suchen nach Gottes Wille. Ja? Und das haben wir. Das haben wir schon. Menschen überall auf der Welt, in Deutschland, suchen Jahwes Wille. Wir sind die Erfüllung, teilweise, zumindest das. Wir sind die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Und überleg mal, für die Juden damals, das war unvorstellbar. Unvorstellbar. Zum Teil, weil die nicht wussten, was Germanen gibt. Aber selbst wenn die das wussten, die vorstellen, dass diese Leute Jahwes Wille suchen. Nee, das ist unvorstellbar. Genau wie es für uns unvorstellbar ist, dass es keinen Krieg mehr geben wird und dass die Waffen nicht mehr existieren, nicht mehr hergestellt werden. Es ist unvorstellbar. Beide waren unvorstellbar. Aber Gott kann das tun. Und er wird das tun. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Amen. Wir singen ein Lied, was für mich in der letzten Zeit sehr viel Bedeutung angenommen hat, besonders wenn ich blicke auf die Endzeit. We shall overcome. Auf Deutsch, wir werden überwinden oder wir werden besiegen. Eines Tages. Und es kommt. Eines Tages, es kommt.